aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über kranke Kinder sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Thekla, einer Bildungseinrichtung für professionelle Online-, Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bindungspädagogik. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hey Nora.
Hey Oliver.
Was ist denn so euer Familiengeheimrezept, Dingsbums, was auch immer, wenn jemand krank ist? Habt ihr da sowas?
Also als ich selber ein Kind war, war immer so Milchreis mein Gesundwerdeessen, aber meine Kinder seltsamerweise stehen gar nicht so sehr auf Süßspeisen, gerade wenn sie krank sind. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Insofern ist es bei uns oft tatsächlich die klassische Suppe, also die Hühnersuppe für manche Kinder und die vegetarische Variante für die vegetarischen Kinder. Die es dann oft gibt, aber insgesamt muss ich sozusagen Klopf auf Holz sagen, dass unsere Kinder, glaube ich, echt selten so krank sind, dass man das Gefühl hat, man muss die jetzt mit Essen wieder so peppeln, weißt du, was ich meine? Sondern es ist wirklich auch so, dass die oft zum Glück auch noch einfach an den normalen Familienmahlzeiten teilnehmen können, auch wenn sie krank sind. Aber es ist definitiv natürlich auch so ein Fürsorgeding, ne? Also was man auch als Eltern, glaube ich, oft so ein bisschen braucht, dass man sagt, ich bring dir mal was ans Bett. Und das ist dann auch halt Tee, Kakao, frisches Obst, Suppe, solche Dinge. Und bei euch?
Ja, ich habe in quasi eine Hühnersuppendynastie eingeheiratet. Nein, also ich kannte Hühnersuppe nicht als so universal Tröster und krank Gesundmacher. Das hat meine Frau in die Beziehung gebracht. Ich kam auch eher so, glaube ich, aus der Obstteller-Ecke. Und ich habe irgendwie in mir immer noch so eine totale Abneigung gegen diese Erkältungstees. Kennst du die? Also diese, ich finde, man ist echt gearscht, wenn man krank ist und dann auch noch diese Husten- und Bronchialtees trinken muss. Ich glaube, dass ich von denen zu viel getrunken habe als Kind.
Also zu viel Fencheltee.
Habe ich immer. Genau, ich glaube, es ist vor allem der Fenchel. Nee, da ist noch irgendwas anderes drin. Ich war total relieved, als ich dann mal vor Jahren so gelesen habe, so wie beschränkt das eigentlich ist, die Wirksamkeit, ne? Oder auch, dass Milch doch nicht verschleimt. Mhm. Weil du jetzt gerade den Kakao erwähnt hast, haben wir. Ja. Bei unserem ersten Kind war noch immer, nee, der ist krank, da darf doch nichts mit Milch und so.
Ja.
Und dann hat mir irgendwann mal mein Zahnarzt erklärt, dass das auch wieder so ein Mythos sei. Man durchaus sowohl bei Wundheilung als auch bei Verschleimung, dass das mit Milch, also dass die Milchfrage sich daran nicht entscheidet. So.
Es ist echt total lustig, wie viele so Mythen und Halbwahrheiten sich gerade so rund um Kinderkrankheiten und Kinderpflegen halten und wie viel man da dann oft so unbewusst mit sich rumträgt, was man angeblich alles machen darf und nicht machen darf. Ne? Und ich habe da mich auch mal mit einem Kinderarzt drüber unterhalten, der wirklich sagte, also 95% dieser Regeln, die man so im Kopf hat, sind einfach Quatsch und die Kinder dürfen essen, worauf sie Appetit haben und trinken, was sich gut anfühlt und ob die dann Socken tragen oder nicht und dies und das und ob die dann was fernsehen oder nicht, ne? Also das ist alles nicht so wichtig. Ich bin noch damit aufgewachsen, auch so, also als so eine Botschaft, dass kranke Kinder auch, also nicht fernsehen sollen, weil das ohnehin schon belastete Nervensystem und Gehirn sozusagen noch zusätzlich überreizen kann oder so. Und das ist was, wo zum Beispiel heute auch viele Kinderärzte sagen, nee, so funktioniert das nicht.
Aber Nora lag im Dunkeln.
Nein, krank. Ich durfte natürlich auch mal was gucken, aber du weißt, was ich meine. Also ich habe das noch so in Erinnerung, dieses Schonen und es muss sozusagen ruhig sein und wenig Reize und so. Und es gibt einfach ja auch jede Menge Natur, also im weitesten Sinne naturheilkundliche Medikamente, deren Wirkung zumindest zweifelhaft ist. Ne? Gerade viele dieser Kräutertees und so, wo man sagt, okay, vielleicht ein bisschen, aber man ist auch nicht wirklich sicher. Wo aber trotzdem in vielen Familien sich dieser Glaubenssatz einfach hartnäckig hält, das muss und das hat mir schon als Kind geholfen. Und dann gibt es natürlich auch immer den Placebo-Effekt, wenn man dran glaubt, dass was wirkt. Und der lässt sich ja auch übertragen. Ne? Also Placebo bei Proxy, dass man dann bei seinem Kind einfach Dinge zu sehen meint, ja, die natürlich auch dem natürlichen Krankheitsverlauf geschuldet werden können. Ich merke selbst so, dass ich erlebe subjektiv, dass ich relativ viele Eltern kenne, die, wenn ihre Kinder krank sind, eine ganz große Sehnsucht danach haben, was zu tun. Also die auch teilweise in so gewissen, nach meinem Empfinden, Aktionismus verfallen und sagen, ich muss jetzt erstmal in die Apotheke und ganz viel holen und dann muss ich dies und dann dass ich das und dann muss ich einkochen und dann muss ich so. Und ich merke, dass ich selbst als Mutter eher so ein bisschen minimalistisch bin, was so, ich sag mal, normale Krankheiten angeht. Also wenn jetzt meine Kinder erkältet sind oder Magen-Darm haben oder irgendwas, dann gucke ich, dass die sich wohlfühlen, dann gucke ich, dass die sich ausruhen können und fahre aber jetzt nicht ein ganzes Arsenal an Hausmitteln und Strategien und Sachen auf, sondern bin da so ein bisschen eher von der Fraktion, das ist von selbst gekommen, das geht auch von selbst wieder vorbei. Es gibt hier jetzt nicht viel,
was du tun kannst.
Aktiv tun kann oder muss, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, also als du Magen-Darm sagtest, hatte ich sofort das Gefühl, ich muss auf Holz klopfen, weil aus irgendwelchen Gründen sind wir da eine relativ verschonte Familie immer gewesen. Also hier.
Wir klopfen hier immer beide auf Holz, während wir über Krankheiten reden. Weil,
ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört und es ist nicht so, dass es das hier nie so gar nicht gab, aber so diese ganz wüsten oben und unten und zwar gleichzeitig und über die Couch-Geschichten, die haben wir sozusagen nie gehabt. Deswegen, ich glaube auch immer, wenn du mal so eine Story hattest oder zwei, dass du dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie anders versuchst, dich zu preppen. Aber ansonsten, ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich habe das über die Jahre, als ich, glaube ich, jung war, war ich selber relativ hypochondrisch, glaube ich, unterwegs und habe gerne alles Mögliche aus der Apotheke gefressen, wenn ich erkältet war. Aber wenn du dann irgendwann anfängst zu googeln und so merkst, so, also ist ja doch irgendwie nur im Wesentlichen alkoholbasierte irgendwas, dann kann man sich das Geld auch sparen.
Ja, also
wir haben ja immer so ein bisschen Zeug da. Ja, true. Wir haben ja immer so ein bisschen, so für die normale Erkältung haben wir hier halt immer so ein bisschen Nasenspray oder was und je nach Alter oder dann mal, aber that's about it und Tee mit Honig ab einem bestimmten Alter und dann mal erst mal gucken. Ja,
ja, also um das auch nochmal ganz klar zu sagen, ich habe gar nichts dagegen, die Möglichkeiten der modernen Pharmazie zu nutzen und ich bin sehr konsequent bei meinen Kindern, was Schmerzmedikation angeht. Also ich bin überhaupt kein Fan von Schmerzen muss man auch erstmal ein bisschen aushalten, sondern meine Kinder kriegen, wenn sie Schmerzen haben, egal ob sie zahnen als Babys oder ob sie als ältere Kinder Schmerzen haben, selbstverständlich Schmerzmittel und zwar auch richtige Schmerzmittel, also Ibuprofen oder Paracetamol oder sowas, in der Dosierung, die für sie angemessen ist und die ihnen Erleichterung verschafft, das finde ich total wichtig. Aber so diese ganzen zusätzlichen Sachen im Sinne von, man könnte ja jetzt noch Zwiebelsud einkochen, Wadenwickel machen, irgendwelche Bäder, irgendwelche sonstigen Sachen, da bin ich eher so ein bisschen zurückhaltend. Wenn ein Kind das natürlich möchte und sagt, das bringt mir subjektiv Erleichterung oder das fühlt sich gut an, dann mache ich auch einen Wadenwickel. Also ich habe da jetzt nichts dagegen. Aber mein Empfinden ist ganz oft, dass wir als Eltern manchmal auch vielleicht lernen müssen, dass man einfach manchmal nicht so viel tun kann. Dass ein Kind, das krank ist, einfach eine Weile krank ist und es braucht Trost und Begleitung, aber jetzt nicht noch 1 Million Hausmittel, mit dem wir ihm da zu Leibe rücken.
Ja, also ja, Nora hat recht. Natürlich auch in diesem Falle hast du recht. Und dennoch, weil der Wadenwickel, der löst mir halt einfach eine Erinnerung bei mir aus. Und deswegen merke ich, ist sehr lustig, dass man da sofort in den Widerstand geht. Also ich kann keine Wadenwickel. Ich kenne jemanden, die kann Wadenwickel total gut und setzt die sozusagen, die setzt auch andere Wickel ein, weißt du, also es kann man ja nicht nur um die Waden, sondern man kann ja alles Mögliche einwickeln und bildet kalt und warm und weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere an die Situation, dass eins meiner Kinder stärker und länger fieberte und ich so mit diesem, das wird schon wieder Latein, so ein bisschen am Ende war und ich dann dachte und dann mit Google versuchte, vielleicht hilft uns ja ein Wadenwickel. Also ich glaube, das ist so ein, ich glaube, es gibt so ein nicht zu unterschätzendes ich weiß nicht, was das ist, aber dass man dann denkt, ich muss doch jetzt vielleicht doch nochmal auf so eine Sache so zurückgreifen. Ich muss was tun. Ich muss was tun oder das darf mir hier nicht irgendwie um die Ohren fliegen. Also ich finde ja einen Teil von, weil ich fand, dass du auf der rationalen Ebene total recht hast mit diesem Mann. Kann manchmal nicht viel tun. Aber man muss halt leider, wenn das Kind krank ist, der Erwachsene sein, der diesen kühlen Kopf bewahrt. Und gleichzeitig liegt da ja dein fieberndes, wimmerndes, leidendes, blasses, was auch immer, schwitzendes, zitterndes Kind vor dir. Und das ist halt wahnsinnig schwer, dann dazu sagen, ich schalte jetzt so auf den inneren Notfallsanitäter oder so. Also ist schon der Job, den ich hier so ein bisschen habe, aber klingt auch nicht immer.
Ja, verstehe ich. Ja, und es ist natürlich auch, ne, wie so alles, über das wir sprechen, immer natürlich auch eine Sache von, wovon sprechen wir jetzt genau? Ich weiß noch, als unser allererstes Kind zum allerersten Mal ganz leicht erkältet war, ja, also so dieser Klassiker, das eigene Baby hat mit 3 Monaten zum ersten Mal Schnupfen, dass wir richtig angespannt waren und richtig dachten, was machen wir jetzt und müssten wir dem jetzt diese kleinen Nasenlöcher aussaugen, damit es richtig Luft bekommt und so. Und
erstickt es vielleicht. Ja.
Finde ich im Nachhinein auch echt so ein bisschen, ja, fast belustigend, wie besorgt wir da um dieses ganz leicht erkältete Kind waren. Aber das war halt das allererste Mal überhaupt, dass wir als Eltern sozusagen mit sowas Kontakt hatten, dass ein Kind sich einfach nicht wohlfühlt und so ein Baby dann so schnorchelt und nicht gut Luft bekommt und so. Und ja, und das ist zum Beispiel wirklich was, was ich zum Beispiel jetzt bei meinem 3. oder 4. Kind gar nicht mehr in Erinnerung habe, wann die erste Erkältung hatten. Das war einfach dann irgendwann halt da und war halt normal. Und natürlich hat mir das leid getan, aber es war überhaupt kein Grund zur Sorge oder zur Panik. Oder es war halt dann die 1000. Erkältung insgesamt, die man halt so begleitet hat. Und das zeigt eben auch nochmal, dass bei so Kinderkrankheiten es natürlich teilweise objektive Notwendigkeiten gibt. Ne? Also wann muss ich Fieber senken? Wann muss ich schauen, dass ein Kind nicht dehydriert? All solche Sachen. Aber es gibt eben auch immer diese subjektive Komponente. Wie fühle ich mich? Wie bedrohlich oder wie belastend oder wie gefährlich fühlt sich für mich eine Situation an? Und es gibt ja manchmal so dieses gesellschaftliche Klischee, also ne, von Eltern, die dann auch so überbehütend sind und dann permanent mit ihren Kindern in die Notaufnahme rennen, obwohl die eigentlich kerngesund sind so. Und das würde ich schon auch in Frage stellen wollen. Und ich habe da auch mit Herbert Rinz-Polster, dem Kinderarzt, mit dem ich Schlafgut Baby geschrieben habe, mich mal länger drüber unterhalten. Und der hat gesagt, es ist trotzdem wichtig, dass man als Eltern vor lauter sozusagen cool sein wollen, ja, nicht aufhört, auf seine Intuition zu hören. Und er hat gesagt, er hat es mehrfach schon erlebt, dass Eltern zum Kinderarzt gekommen sind oder ins Krankenhaus gekommen sind und gesagt haben, ich kann nicht den Finger drauflegen, aber irgendwas stimmt nicht. Und stimmt massiv nicht. Ich merke das wirklich, meinem Kind geht's nicht gut. Und dass das ganz oft dann auch wirklich stimmte. Also, dass es dann auch wirklich wichtig und richtig war, dass die ärztliche Hilfe eingeholt haben. Und deswegen finde ich das immer wichtig, wenn man so im medialen Kontext manchmal so hört, ja, verstopft nicht die Notaufnahmen so. Auf der anderen Seite auch zu sagen, wenn Eltern das Gefühl haben, ihrem Kind geht es nicht gut und es braucht medizinische Hilfe, dann bitte geht in die Notaufnahme. Also dann übertreibt ihr nicht und nervt nicht und belastet nicht das Gesundheitssystem, sondern dafür ist es da. Und elterliche Intuition, gerade im Bereich Gesundheit, ne, wenn man so unbewusst wahrnimmt, irgendwas stimmt da einfach nicht, darf man echt nicht unterschätzen.
Genau, also sehr ähnlich wollte ich dir quasi auch schon fast widersprechen, weil das es wird halt manchmal nicht besser. Also wir hatten das letztes Jahr da, erstmal denkst du, okay, normale, was weiß ich, Erkältungssymptome und so, und dann ist halt schon irgendwie so eine Woche rum. Und dann denkst du, ja, aber so ganz fit ist das Kind ja irgendwie immer noch nicht, ja. Und dann gibst du nochmal so ein, dann fängst du so mit diesen Gedanken an, die du hast, ja, jetzt heute schon Kinderärztin nerven oder, ne, ach nee, dann ist Freitag, scheiße, dann sind die nicht mehr da, ist ja immer so der Klassiker. Und dann irgendwann zu merken, nee, und das war dann wirklich es war nicht schlimm, aber das war was, da musste man halt einen extra Test machen und was ans Labor schicken und nach 3 Tagen kam das Ergebnis und dann hieß es, ja, das kriegt man nur weg, wenn man. So, und dann sind plötzlich 3 Wochen ins Land gegangen und dann stehst du wieder da und denkst so, fuck, wieso habe ich nicht gleich, aber woher sollst du wissen? Und dieses Spagat ist halt einfach oft da.
Ja, und wir tragen eine große Verantwortung als Eltern, ne, für die Gesundheit unserer Kinder. Es ist unser Job, immer wieder abzuwägen, ne, welche Gesundheitszustände sozusagen können und wollen wir noch so mittragen, wo brauchen wir welche Form von Unterstützung, und das kann sich auch echt überfordernd anfühlen. Und in der idealen Welt hätte man dann sozusagen immer und jederzeit eine nette Kinderärztin und hätte einen Kinderarzt an der Seite, die einen da sozusagen empathisch und kompetent durchlotsen. Und in der Praxis ist es trotzdem auch oft so, auch wenn dann sozusagen die Hütte brennt, muss man erstmal beim Kinderarzt durchkommen und muss erstmal einen Termin bekommen und wirklich abwägen, will ich mit diesem kranken Kind jetzt noch 3 Stunden im Wartezimmer sitzen und so. Also ich finde das wirklich in der Praxis oft nicht so leicht. Ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Kindheit, dass es ab und zu vorkam, wenn ich krank war, dass zu uns ein Arzt oder eine Ärztin nach Hause kam und praktisch einen ärztlichen Hausbesuch gemacht hat am Bett und untersucht hat und dann meine Eltern gesagt hat, was Sache ist und ob ich irgendwelche Medikamente brauche oder so. Und das ist was, was ich heute einfach überhaupt nicht mehr kenne, wo ich, also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Ärztinnen und Ärzte gibt, die bei einem kranken Kind, das jetzt nicht chronisch krank, pflegebedürftig behindert ist, sondern einfach halt mit einer schweren Infektion oder was irgendwie im Bett liegt, dann wirklich nach Hause kommen und dann da Untersuchungen vornehmen und so. Ich glaube, das ist in dieser heutigen Zeit, wo auch die Zeit, die ein Arzt oder eine Ärztin für den einzelnen Patienten oder die einzelne Patientin hat, so durchgetaktet sind in diesen 10-Minuten-Rhythmen oder so, ob das überhaupt noch irgendjemand macht.
Boah, ich glaube, das ist eine total auch eine regionale Frage. Und auch zu welcher Zeit. Also du kannst ja hier schon, also bei uns kannst du so ein, ich habe das erst einmal gemacht, aber das ist echt schon lange her. Also, du kannst so einen Arzt rufen, so einen Bereitschaftsarzt. Du kannst einen Bereitschaftsarzt außerhalb der, also wenn du am Wochenende krank bist, kannst du unter bestimmten Umständen darum bitten, dass dich ein Arzt zu Hause besucht. Du kannst einen Bereitschaftsarzt rufen und nicht zu verwechseln, ne, mit Rettung und Notarzt, sondern du kannst darum bitten, dass ein Bereitschaftsarzt zu dir kommt und da wirst halt vorher im Callcenter abgecheckt, ob
nicht der auch Zustand du wohin des Patienten oder so.
So ist, dass du eben nicht in die Bereitschaftsarztpraxis gehen kannst. Weil bei uns in München kannst du auch immer in eine Bereitschaftsarztpraxis gehen.
Das Einzige, was ich meine, ist, man würde sich ja manchmal so wünschen, dass dann, wenn man sich um ein Kind akut Sorgen macht, man sozusagen so einen ganz niedrigschwelligen Weg hat, dass mal jemand eben vorbeikommt, das Kind anschaut und einem sagt, was man sozusagen machen soll. Und das ist eben in den meisten Fällen nicht der Fall, dass man sozusagen da so einfach Hilfe bekommt. Ich habe zu meinem Mann manchmal schon so halb im Scherz gesagt, ich wünsche mir nie so sehr, den britischen Royals anzugehören, wie wenn unsere Kinder krank sind. Weil ich das einfach so geil fände, in so einer Situation, wo man sowieso einfach am Limit ist, sagen zu können, jetzt soll bitte der Leibarzt kommen. Weißt du, so? Und dann kommt so der persönliche Arzt vorbei und man muss nicht noch kranke Kinder ins Auto packen und irgendwo hinfahren und so. Und,
das stimmt.
Ja, aber vielleicht hätte es andere Nachteile, dann der Königsfamilie anzugehören. Aber das wäre ein Vorteil. Ja, und es ist grundsätzlich. Ja,
dann machen wir das.
Es ist grundsätzlich natürlich so, dass es einfach eine große emotionale Belastung oft ist, wenn ein Kind krank ist, auf ganz vielen Ebenen. Ne? Uns tut das Kind leid, wir machen uns so ein bisschen Sorgen, wir müssen jede Menge Entscheidungen treffen und immer wieder abwägen. Ne? Also was können wir noch selber behandeln, wo müssen wir irgendwo hingehen und so. Und dazu kommt natürlich, dass uns gerade, wenn wir berufstätig sind, halt auch voll die Alltagslogistik vor die Füße fällt. Dass wir im einen, ne, also der eine Teil unseres Herzens und Gehirns ist mit Mitgefühl und das arme Würmchen so angefüllt und der andere Teil sagt so, oh, ich habe noch eine Deadline und ich habe ein Meeting und kannst du hier Kind krank und kann ich da und können wir uns das irgendwie einteilen und kannst du ins Homeoffice und ich finde, das ist schon auch eine anstrengende Ebene. Also es gab, das kann ich ganz offen sagen, wirklich auch schon Situationen, wo eins unserer Kinder oder mehrere gleichzeitig krank waren und wir dann zusätzlich noch in so einen halben Ehestreit gekracht sind, weil wir sozusagen ja auch noch organisieren mussten, wer kümmert sich jetzt und wer muss jetzt seine wichtigen oder ihre wichtigen Termine absagen und wer hat letztes Mal schon Kind krank genommen und so.
Ich wollte gerade sagen,
und
genau,
mittlerweile
Mal
haben wir da echt einen guten Modus miteinander und es ist jetzt nicht mehr so stressig, aber ich erinnere mich an Zeiten, wo mein Mann, der ja im Angestelltenverhältnis arbeitet, glaube ich, immer so ein bisschen automatisch davon ausging, dass ich ja leichter mir den Tag freiräumen kann als er, weil ich ja selbstständig bin und ich dann aber halt auch in Verpflichtungen drin hing und sagte, nur weil ich selbstständig bin, sind die jetzt nicht automatisch weniger wichtig und wir dann wirklich auf einmal in so einem, wessen Arbeit ist jetzt gerade wichtiger und wessen Job und wer verdient mehr und wer hat mehr Gehaltsausfall und sowas dann da reingerutscht sind und das ist natürlich das Letzte, was du brauchen kannst. kannst, wenn du gerade eigentlich ein fieberndes Kind an der Backe hast. Aber das zeigt eben auch, wie hochgefahren das Nervensystem in so einem Moment manchmal ist, dass man dann in dem Moment so eine Grundsatzdiskussion über den Wert der eigenen Berufstätigkeit vom Zaun bricht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir da die Einzigen sind, die sozusagen, weißt du, in so einen Stress dann da auch
voll
komm.
Voll. Also ja, kann sein, dass ich das auch kenne, ja. Aber ich finde es halt auch deswegen so eine schwierige Kombi, weil du, ich finde, in dem Moment halt auch einfach zwei Seelen in deiner Brust hast. Also dieses schlechte Gewissen, okay, jetzt schläft's gerade, das Fieber scheint so ganz okay zu sein und dann springst du an den Laptop. Das ist irgendwie so eine, weißt du, ich finde das ja irgendwie, ich finde das so ein bisschen pervers, also dass man da so eine gleichzeitig reintut. Und ich erinnere mich auch an so das Gefühl von, merkt es mein krankes Kind? Ich glaube, wie du sagst, das Nervensystem ist so hochgefahren, dass das wahrscheinlich die Erklärung dafür ist. Aber ich habe mich dann manchmal in solchen, also wenn es an mir war, so hier so diese, wie wollen wir es dann nennen, diese Doppel-Shit-Shift da zu haben, dass ich dann oft so dachte, fühlt es sich denn überhaupt gehatscht und versorgt von mir, das Kind?
Weil wenn ich die ganze Zeit so hin und her.
Ja, und weil ich halt schon so das Gefühl habe, so, weil ich schon wahrscheinlich einen, vielleicht ist das so ein Glaubenssatz, ne, in mir habe, also das Kind ist krank und dann möchte ich, dass es sich irgendwann erinnert, dass jemand da war und ihm eine kühle Hand auf die Stirn gelegt hat und den Kakao gebracht und den Milchreis will. So, oder so, weißt du, so, das Gegenteil wäre so reinzugucken, sagen, bei dir soweit alles klar? Ja, okay, ciao du, ich habe Video. Weißt du, ja, also das ist doch irgendwie nicht, das kann doch nicht das Gleiche sein. Aber ich weiß es nicht, ich frage dich,
Nee, also ich denke da auch dran rum, weil ich, was du so schilderst, so dieses, ein Kind liegt im Bett, ein Elternteil sitzt daneben, legt die Hand kühlend auf die Stirn, macht immer wieder Wickel, liest eine Geschichte vor, kocht Suppe, so. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein romantisierendes Bild von Krankheit und Versorgung und Elternschaft, wo man sich manchmal fragen muss, so ein bisschen, wo kommt das her, ne? Also ich merke so, dass ich habe als Kind und Jugendliche ja querbeet alles gelesen und das dann auch teilweise wirklich aus so sehr alten Romanen, also so Heidi und solchen Sachen, dann auch manchmal so diese Bilder kommen von, wie ein krankes Kind versorgt werden muss, wo ich dann denke, krass, da kommen so uralte Botschaften aus ganz anderen Zeiten teilweise noch so bei mir an. Und wir haben, das muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, in unserer Kultur und Gesellschaft auch so manche Einflüsse, ne, von verschiedenen Richtungen, die auch so ein bisschen dazu neigen, Kinderkrankheiten jetzt als eine besonders sensible und irgendwie kostbare und tolle Phase zu verklären. Ne? Also ohne da jetzt in die Details einsteigen zu wollen, aber in der Anthroposophie, die in Deutschland sehr tief in vielen Ebenen der Gesellschaft so reinwirkt, wird Kinderkrankheiten eine ganz bedeutsame Rolle für die Entwicklung zugeschrieben. Deswegen sind eben viele AnthroposophInnen auch so kritisch gegenüber Schutzimpfungen vor manchen Krankheiten, weil sie sagen, die Krankheiten sind wichtig, die bringen die Persönlichkeit voran, da passiert ganz viel im Körper und in der Seele und das ist sozusagen für die Inkarnation wichtig, bestimmte Krankheiten durchlaufen zu haben. Und selbst wenn man jetzt gar nicht so, ne, deep in dieser Lehre drin ist, sie Ausläufer solcher Theorien, die so in der Gesellschaft herumwabern, dass Kinderkrankheiten ja auch besonders wichtige, bedeutsame Zeitfenster sind, können natürlich auch dann so einen Druck verstärken, zu sagen, ja, dann darf ich bei so einem Zeitfenster nicht auch noch halb in einem Videocall hängen, sondern dann muss ich da auch wirklich ganz präsent und fürsorglich sein. Und gleichzeitig gibt's natürlich, ne, auch diese ganz profane Ebene von, wer sich schlecht fühlt, braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und wenn ich krank bin, dann ist es für mich auch was anderes, ob da jemand sich ein bisschen Zeit nimmt, zu gucken, wie es mir geht und mir einen Tee zu kochen, oder ob sozusagen dann ich quasi alleine in einem Zimmer liege und den ganzen Tag niemanden sehe und einfach nur mich irgendwie versuche, halt mit meinem Handy zu beschäftigen oder so. Ich glaube, da ist wirklich ein Funken Wahrheit schon drin, dass kranke Kinder mehr brauchen als alle paar Stunden Fieber messen und ansonsten können wir im Homeoffice arbeiten, als wären sie nicht da, so. Und gleichzeitig müssen wir, glaube ich, manchmal so dieses etwas romantische, verklärende Bild vom kranken Kind, das die ganze Zeit seine Mutter oder seinen Vater neben sich braucht, auch so ein bisschen hinter uns lassen. Also wenn ich jetzt von unserer Familie und unseren Kindern ausgehe, wenn die so, ich sag mal, normal krank sind, jetzt nicht richtig schwer krank, sondern einfach
sondern
unfit so, dann ist so eine Mischung aus, wir kuscheln und wir lesen was vor und wir versorgen ein bisschen und dann übernimmt Checker Tobi so, auch echt okay. Also, weißt du, also auch aus Kindersicht.
Schön.
Echt auch was, wo die dann sich
so ein
nicht
attraktives Angebot,
verstoßen
ja.
fühlen oder, weißt du, nicht das Gefühl haben, niemand erleichtert ihnen jetzt diesen schweren Krankheitstag, sondern dass wir dann teilweise noch was arbeiten müssen und sie dann teilweise was schauen dürfen oder ein Hörspiel hören oder was auch immer und dann trifft man sich wieder und macht wieder so dieses Check-in, was brauchst du jetzt und so. Das klappt meistens ganz gut und ich finde halt, gerade wenn man so kranke Kinder hat, gibt es dann oft ja auch so diesen Verlauf, dass es ein oder zwei oder drei Tage gibt, wo es den Kindern wirklich nicht gut geht und wo sie auch mehr dieses Trösten und ne, Halt geben brauchen. Und dann gibt es ja oft noch so eine Phase, wo die so rekonvaleszent sind, wo es ihnen eigentlich schon wieder relativ gut geht, aber sie dürfen noch nicht wieder in den Kindergarten oder in die Schule. Und gerade in dieser Phase habe ich so das Gefühl, sind die, sag ich mal, emotionalen Bedürfnisse nach, halt meine Hand, streichel meine Stirn, gar nicht mehr so ausgeprägt, sondern es ist halt mehr so ein, mir ist es langweilig und mir fällt ein bisschen die Decke auf den Kopf, darf ich noch mal ins Tablet so, ne? Also das ist dann auch okay, genau. Wenn man da miteinander so ein bisschen so ein Vibe findet von, ja, manchmal muss ich dann noch mal zwischendurch was arbeiten und du da kriegst da ein bisschen mehr Medienzeit als sonst und dann kommen wir miteinander da gut klar.
Genau, es sind ja auch so irgendwie so halb verlorene Tage, also jetzt aus denen dann immer das Allerbeste rauszuholen, ja, das stimmt schon. Ja. Ja.
Und trotzdem, um das ganz klar zu sagen, ich finde diesen Aspekt, den du genannt hast, ich möchte für mein Kind auch Trost spenden, einen wichtigen, und zwar auch nicht nur, was kleine Kinder angeht oder so, ne? Also einer unserer Teenager hatte vor kurzem eine Zahn-OP und da ist man ja einfach auch echt danach so ein bisschen gebeutelt, auch als großes Kind sozusagen und dann auch da als Eltern nochmal so in diesen Fürsorgemodus zu schalten und nicht zu sagen, ey, das Kind ist fast erwachsen, das kommt ja wohl selber klar, sondern wirklich dann nochmal auch diesem Impuls so ein bisschen nachzugeben, zu sagen, hier geht's jemandem gerade echt einfach nicht gut, da gibt's Schmerzen, da gibt's Schwellungen, da gibt's eine gewisse Decke fällt mir auf den Kopf, Erfahrung, ne? Man muss dann irgendwie so rumhangen und so und dann auch wirklich dann nochmal so ein bisschen in dieses Bekümmern zu gehen, zu sagen, was kann ich dir Gutes tun? Was würde es dir leichter machen? Das finde ich total wichtig, diese Perspektive zu haben und dann nicht in so ein, weißt du, so ein Hyperpragmatismus zu fallen im Sinne von, ja, das ist jetzt nicht mehr nötig oder da, was kann man auch übertreiben oder so.
Ja, stimmt. Und ich merke einfach, dass ich mir da nicht so ganz leicht tue. Also immer bei diesem, also Krankheiten kann man halt irgendwie gefühlt auch immer verkacken. Also das ist irgendwie so ein, also es liegt auch daran, dass es das schon auch hier gab. Also dass, wenn sich so eine Sache so ganz lang über viele Jahre so durchzieht und man immer wieder denkt, oh shit, was ist jetzt eigentlich mit der Sache? Oder ja, eins unserer Kinder ist mal im Urlaub auf dem Campingplatz gestürzt, so mit der, also kleinen Laufrad, Hang runter, Kieselsteine und hat sich hier so ein Kieselstein in die Stirn so reingeschoben. Kannst du dir vorstellen, so?
Wow.
Das, und naja, brüll, brüll, oh Gott, das arme Kind und versorgt. Blut kann ich irgendwie ganz gut. Aber wir haben jedenfalls geglaubt, dass das irgendwann wieder rauskommt. Also wir haben einfach geglaubt, dass wenn du was unter der Haut hast, dass der Körper das quasi wieder raus...
Von selbst abstößt.
Von abstößt.
Oh,
und dann haben wir das nach ein paar Jahren den Kinderarzt gefragt und der sagte, da kommt gar nichts wieder raus. Diese so, ah shit. Verkackt.
Und der Stein ist da jetzt noch drin, oder wie?
Also ich habe ihn nicht rausgeholt.
Und auch sonst keiner?
Nee, kannst ja dann nicht sagen, okay, jetzt... suchen wir den mal und schneiden den mal raus oder so. Ja, und seitdem habe ich immer so ein, man darf echt nichts auch auf die leichte Schulter nehmen oder so Irrglauben so anhängen. Das ist echt, ist einfach nicht leicht. Ja.
Ja. Ja. Ja, und gleichzeitig, genau, ist es eben so, ich glaube, das Schwierige an Krankheiten ist, dass sie uns immer so ein bisschen vor Augen führen, wie ne, zerbrechlich und nicht selbstverständlich einfach sowas wie Gesundheit ist, was wir ja oft im Alltag so ein bisschen für selbstverständlich nehmen. Jede einzelne Krankheit macht uns auch ne, unserer eigenen Verletzlichkeit und der Verletzlichkeit unserer Kinder irgendwie so ein bisschen bewusster. Und natürlich heißt es nicht, dass sozusagen jeder Infekt und die allermeisten Infekte, die unsere Kinder so durchlaufen, sind ja harmlos, jetzt gleich eine mega Bedrohung darstellen. Aber es gibt eben auch immer wieder Fälle, wo aus etwas erstmal harmlos Wirkenden dann wirklich was Chronisches oder was Schwerwiegenderes wird oder so. Also ich werde das nie vergessen, dass ich so mitbekommen habe, mal im wirklich entfernteren Bekanntenkreis, wie aus einem augenscheinlich sich von einer Erkältung nicht mehr erholenden Kind, das einfach immer wieder Fieber hatte, wo relativ lange alle möglichen relativ harmlosen Erklärungen herangezogen wurden, dann auf einmal eine Leukämie-Diagnose wurde. Und dann ein Kind im Kindergartenalter eben eine Chemotherapie durchlaufen musste. Und dieses Kind hat das wunderbar überstanden und ist heute gesund. Deswegen kann ich das jetzt auch so relativ leichtherzig erzählen. Aber ich werde es nie vergessen, wie quasi aus so einer Alltagskonversation, ja, er hat immer noch Fieber, hat immer noch Fieber. Und alle im Umfeld sagen so ein bisschen, ja, manchmal sind Kinder einfach echt Fieber. Lang mit dem Fieber und so. Dann auf einmal so eine super bedrohliche Diagnose wurde. Und ich kenne auch einen Arzt, mit dem ich befreundet bin, der in der Kinderonkologie arbeitet, also ne, auf einer Kinderkrebsstation arbeitet. Und das absolut Positive, was man sagen kann, ist, dass wirklich gerade im Bereich der Krebsheilung bei Kindern im Kindesalter in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht wurden. Also ganz, ganz viele Krebsarten, die vor 30 Jahren noch quasi einem Todesurteil gleichgekommen wären, haben heute Heilungsraten von weit über 95%, was wirklich großartig ist. Und trotzdem muss man natürlich sagen, allein der Gedanke, dass eben ein Kind nicht, ne, ein bisschen krank sein könnte, sondern einer wirklich schweren Krankheit erkrankt sein könnte, die dann auch das Familienleben wirklich komplett auf den Kopf stellt, wo du total existenzielle Ängste ausstehen musst, wo es um richtig schwerwiegende Therapien und Krankenhausaufenthalte und Eingriffe und Operationen und sowas geht. Das ist einfach eine total bedrohliche Vorstellung. Und ich merke, dass mich das immer mal wieder auch einholt, zu denken, man darf sich da nie zu sicher sein, dass das immer nur andere Familien betrifft. Und gleichzeitig gibt es in meinem, ich sag mal, erweiterten Umfeld einfach auch Familien, die das eben erlebt haben, dass eben Krankheit in ihrem Leben nicht was war, was halt ab und zu mal kommt und geht und Kita-Keime betrifft, sondern wo wirklich Kinder schwer oder chronisch und teilweise auch lebensverkürzend erkrankt sind. Und das ist dann echt nochmal so eine Nummer von, wie geht man denn damit um? Weil da bleibt ja kein Stein auf dem anderen in deinem Leben. Ne?
Genau. Also gerade so Leukämie, ne, dann ist ja so, gibt es ja so Reinraumaufenthalte über lange Phasen. Die dürfen sich ja nicht anstecken, die dürfen niemanden sonstigen treffen. Und dann, wir haben auch im erweiterten Bekanntenkreis eine Familie, wo dann eben auch dieses ganze Thema, was ist mit den Geschwistern und was ist mit dem Haushalt und was ist mit den Jobs? Und es geht ja alles dann irgendwie erstmal total in den Tilt. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist, glaube manchmal das Schwierige, wenn wir eben einen Begriff wie Krankheit verwenden, der sozusagen so eine unglaubliche Bedeutungsspanne hat, ne, dass es manchmal dann wirklich schwer ist, überhaupt zu halten, also auch emotional zu halten, was sich dahinter verbergen kann. Also eben von Eltern zoffen sich so ein bisschen, wer die Zoom-Call verlegen muss, weil das Kind eine Erkältung hat, bis hin zu pflegender Elternschaft, wo Eltern über Jahre ihren kompletten Alltag Tag und Nacht darauf einstellen müssen, dass ihr chronisch krankes Kind überleben kann. Ich kenne eine Familie, die hat wirklich praktisch eine Intensivstation im Kinderzimmer und 24 Stunden Rundumpflege, damit dieses Kind ne, leben und eine möglichst hohe Lebensqualität haben kann. Und es gibt Eltern, die haben da Unterstützung durch Pflegedienste. Es gibt Eltern, die leisten da wahnsinnig viel alleine. Und auch sozusagen die Dimension dessen, was wie chronische Krankheit oder Behinderung aussehen kann, da gibt es natürlich auch wieder ein riesiges Spektrum. Ne? Es macht einen Unterschied, ob ich ein Kind habe, das eine chronische Krankheit hat, wie vielleicht Diabetes oder Migräne, die Herausforderungen mit sich bringt und Gefahren und wo man wirklich auch die absolut nicht zu gering einschätzen darf, aber wo man trotzdem unterm Strich von einer guten Lebenserwartung und einer guten Lebensqualität zumindest in weiten Teilen ausgehen kann oder ob man eben wirklich ein drastisch lebensverkürzend erkranktes Kind begleitet. Also ich muss da immer wieder eben auch an meine Freundin Judith denken, mit der ich ja dieses Buch Flieghummelchen Flieg geschrieben habe. Genau. Deren Tochter Fritzi eben auf die Welt kam mit einer sehr, sehr seltenen Darmerkrankung, die im Prinzip mit dem Leben nicht vereinbar ist. Wenn man da nicht medizinisch massiv eingegriffen hätte, hätte sie wenige Tage nur alt werden können. Und durch medizinische Unterstützung konnte sie dann fast 3 Jahre alt werden, was ein riesengroßer Gewinn war natürlich für die Familie. Und dadurch konnte sie ein reiches und schönes Leben leben und trotzdem war für die ganze Familie von Anfang an klar, das ist sozusagen geliehene Zeit. Also niemand weiß, wie alt sie wird, aber es ist absolut klar, dass sie keine durchschnittliche Lebenserwartung hat und dass jeder neue Tag ein Geschenk ist und dass die nächste Woche nie garantiert ist. Und so einen Weg mitzuverfolgen, ne? Was macht das mit Eltern, was macht das auch mit Geschwisterkindern, diese Balance aus Liebe und Hoffnung und Angst die ganze Zeit zu halten, die praktischen Aufgaben, die mit der Pflege einhergehen, aber eben auch diese emotionale Arbeit des sich schon halb Verabschiedens, während man noch zusammen ist, so, weil man weiß, es wird alles nicht für immer sein, das hat mich sehr, sehr geprägt und sehr, sehr beschäftigt, das auch nur sozusagen, ne, aus einer gewissen Distanz mitzuerleben. Das macht auch sehr, sehr demütig gegenüber den Struggles, die man als Mutter oder Vater von im Grunde weitgehend gesunden Kindern so hat, ne?
Und ihr habt euch doch dann bei dem Buch entschieden, aber auch ein Buch zu machen, das einerseits von Fritzi erzählt und andererseits auch sozusagen mehr Raum lässt für kranke Kinder, damit es sich sozusagen, weil es ja auch irgendwie so eine Art universellere Lehren gab, oder?
Genau, ja. Also die kleine Hummel in unserem Buch Flieghummelchen Flieg ist natürlich an Fritzi angelehnt und die ganze Familie ist an die Familie von Fritzi angelehnt und trotzdem ist sie ein eigenständiger Charakter sozusagen, der in diesem Buch einfach auch stellvertretend steht für alle Kinder, die in irgendeiner Form mit gesundheitlichen Themen, möglichen chronischen Erkrankungen zu tun haben. Und wir haben eben versucht, so bestimmte Situationen abzubilden, die für viele Kinder damit einhergehen, ne? Also Krankenhausbesuche, Blutentnahmen, solche Sachen, das ist ja für viele chronisch kranke Kinder einfach Alltag. Und wir haben uns eben ganz bewusst in diesem Buch gar nicht auf Fritzis Sterben und Fritzis und die Zeit sozusagen ohne Fritzi fokussiert, sondern haben wirklich versucht, die Geschichte zu erzählen, dass eben auch mit Krankheiten, auch mit Einschränkungen ein lebenswertes und reiches und schönes Leben möglich ist. Also wir haben ganz viele auch Alltagssituationen in dem Buch beschrieben und erzählt, die auch aufzeigen, dass auch kranke Kinder nicht nur krank sind, ne, sondern dass sozusagen auch innerhalb von Krankheit ganz viel Gesundes passieren kann, dass da auch so eine Gleichzeitigkeit oft ist. Und uns haben ganz, ganz viele Eltern geschrieben, deren Kinder völlig andere Diagnosen haben und teilweise auch völlig andere Prognosen haben, als das bei Fritzi der Fall war, und die sich sehr bedankt haben, dass überhaupt mal sozusagen die Lebenswirklichkeit eines chronisch kranken Kindes abgebildet wird in einem Bilderbuch. Das ist natürlich auch immer ein bisschen mutiger Schritt, ne? Dann zu sagen, also auch für einen Verlag zu sagen, wir zeigen sowas. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft oft tabuisiert. Aber es war ganz berührend, wie dann eben auch Eltern uns erzählt haben, wie Kinder einen Weg in diese Geschichte gefunden haben und einen Bezug für sich zu dieser kleinen Hummel gefunden haben, auch wenn sie teilweise völlig andere Themen eigentlich hatten, ne? Gesundheitliche Themen. Und ja, also ich bin immer noch echt stolz auf dieses Buch, das wir da zusammen gemacht haben. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass es immer wieder Eltern gibt, die sagen, das kann ich meinem Kind nicht vorlesen. Das ist für mich zu emotional roh und belastend. Mhm. Dieser Gedanke, dass mein Kind krank sein oder krank werden könnte, ernsthaft krank sein könnte, ist für mich so mein schlimmster Albtraum. Ich kann so ein Buch nicht mal mehr in unser Zuhause lassen. Es würde sich fast anfühlen, als würde ich, weißt du, auf so eine abergläubische Weise irgendwie eine Tür aufmachen in eine Richtung, die unbedingt verschlossen bleiben muss. Und ich kann das emotional nachvollziehen, auch so eine Abwehrreaktion erstmal. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schade, ne, wenn wir so viel Angst vor Krankheit haben, dass wir quasi sie aus unserem Leben versuchen auszusperren wie einen bösen Geist, obwohl es ja einfach normal und wichtig ist, sich auch damit auseinanderzusetzen, auch mit Kindern, ne, dass es gesunde Kinder und kranke Kinder gibt. Und selbst wenn es sie selbst nicht betrifft, betrifft es Kinder im Kindergarten, in der Schule, im sozialen Umfeld. Und da sich da auch damit auseinanderzusetzen, dass nicht jede Person die gleiche Leistungsfähigkeit hat, die gleichen Sachen machen kann, auch aus gesundheitlichen Gründen. Das kann natürlich auch viel Empathie schulen und uns sensibler machen für die Bedarfe unterschiedlicher Menschen.
Und das Stichwort Aberglaube ist halt aber, das ist da einfach nicht wegzukriegen, glaube ich. Also einerseits, wir hatten es ja auch vorhin bei den Hausmittelchen und ich glaube, das zieht sich wirklich so durch. Ist da gerade eingefallen, dass wir vor der Geburt unseres ersten Kindes so einen Infoabend in der Geburtsklinik besucht haben und dann fragte da eine Frau, da stehen doch dann so die Ärzte und die Hebammen, wer so steht, und dann fragt er eben eine Schwangere vor und sagte so, ja, was sie denn davon halten, Nabelschnurblut einzulagern. Mhm. Ist es, was sie denn davon halten, ob man das hier machen könnte, Nabelschnurblut einzufrieren? Und dann war der so cool und hat gesagt, wissen Sie, das können Sie gerne machen, aber wir sind hier ein Kinderkrankenhaus, das ist ein großes Krankenhaus hier in München, und was wir da unten in der Notaufnahme dauernd haben, sind meistens Kinder, die verletzt wurden durch einen Schrank, der nicht an die Wand geschraubt war, oder durch Putzmittel, die nicht gesichert waren, wo es keinen Erste-Hilfe-Kasten gab oder wo irgendjemand, wo halt niemand wusste, was man in Notfällen zu tun hat als Erste-Hilfe-Maßnahmen. Und das hat er aber auf so eine ganz schöne Art gemacht. Er hat sie nicht beschämt, so mit ihrer, sagen wir mal, mit der Aufregung der vermutlich ersten Schwangerschaft oder so. Aber der hat nochmal sozusagen so dieses. Das mag ich halt an Medizin schon auch, diese Ratio oder die Wahrscheinlichkeitsverteilungen so reingebracht und gesagt, ja, mag schon sein, dass sie dadurch vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft irgendwo eine chronische Krankheit oder so behandeln können, aber was sehr wichtig wäre, ist eben, dass bis dahin im Kind kein Schrank auf den Kopf fällt. Ja, so,
ja,
das,
ja.
Also diese drei apokalyptischen Reiter, so wie vom Hochbett fallen und ähnliches, dass die halt trotzdem, Aberglauben hin oder her, dass die halt sehr real sind.
Ja, du, und da sprichst du natürlich auch ein wichtiges Thema an. Es wird natürlich auch mit der Angst vieler Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder auch echt viel Geld gemacht. Diese Nabelschnurblutbanken sind da ein Beispiel dafür. Das ist ja wahnsinnig teuer. Also nicht nur die Entnahme, sondern vor allem die Lagerung über viele Jahre. Es gibt wirklich nur eine sehr, sehr unzureichende Evidenz dafür, dass das irgendwas bringt, weil man gleichermaßen ja auch sagen muss, also wenn jetzt wirklich ein Kind zum Beispiel im Laufe seines Lebens an Blutkrebs erkranken sollte oder sowas, ne, dann ist gar nicht gesagt, dass sein eigenes Nabelschnurblut ihm helfen würde, weil aus diesem eigenen genetischen Material ist dann ja irgendwann auch dieser Krebs entstanden. Also das ist gar nicht immer gesagt sozusagen, dass dann diese eigene Nabelschnurblutentnahme überhaupt was helfen würde.
Ich
verstehe, was du meinst. Ich wollte nur sagen, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, welche Produkte alle vertrieben werden, wirklich auch teilweise im sehr hochpreisigen Segment, die mit der Angst von Eltern vor dem plötzlichen Kindstod versuchen, ein Geschäft zu machen. Ne? Irgendwelche Matratzenunterlagen, Monitore, Sachen, wo dann wirklich obwohl die von Fachgesellschaften nicht empfohlen werden, weil es keine Evidenz gibt, dass die helfen. Eltern einfach aus Angst sehr viel Geld ausgeben, um ihr Kind zu schützen. Das ist schon auch was, worüber wir, glaube ich, manchmal nachdenken müssen, wie sehr wir uns da ins Boxhorn treiben lassen, manchmal von Ängsten. Und genau wie du sagst, es gibt gerade auch auf Social Media immer mal wieder so einen Trend, dass quasi verschiedene Ärztinnen und Ärzte so sagen, ich als Ärztin in der Notaufnahme kann jetzt mal sagen, welche drei Sachen ich meinen Kindern niemals erlauben würde oder worauf ich achten würde. Und dann sind das oft genau, wie du sagst, so relativ banale Dinge. Also, dass dann immer wieder Leute sagen, was Eltern nicht auf dem Schirm haben, sind die Gefahren von Möbeln, die umfallen, offenen Gewässern und Knopfbatterien oder so. Ne? Und man kann sich davor eigentlich sehr, sehr leicht schützen. Man muss es auf dem Schirm haben. Und da muss man kein extra Geld ausgeben und keine extra Sicherungssysteme kaufen, sondern da geht es eher um so ein Bewusstsein dafür, wie riskant bestimmte Dinge für bestimmte Kinder sein können. Und trotzdem sind wir immer wieder geneigt, uns in gewisser Weise fast so ein bisschen rauskaufen zu wollen aus unserer Angst. Und ich habe da auch schon öfter mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, uns ist es total bewusst, dass die Evidenz eigentlich sagt, ne, diese spezielle Sensorenmatratze ist Quatsch. Aber wir wollen uns keine Vorwürfe machen müssen. Und wenn uns sozusagen 800 Euro extra das Gefühl geben, wir haben das Beste für unser Kind getan, dann machen wir das für unseren Seelenfrieden einfach.
Voll, ne? Voll. mir fällt jetzt noch eine Aberglaubengeschichte ein, darf ich?
Ja, ja.
Also wir haben unser erstes Kind impfen lassen beim Kinderarzt und dann hatte mir ein Bekannter, der selber keine Kinder hat, der war der Meinung, das war auch so eine These, die so rumging, man brauche die Originalampulle, aus der der Arzt dein Kind impft, für den Fall, dass ich weiß nicht was ist.
Ein Impfschaden das, auftritt oder irgendwas.
Ja, irgend sowas. Aber das war auch schon wieder so eine...
Das klingt nach einer Verschwörungstheorie.
Ja, ich wollte nur sagen, ich kann mich noch so gut erinnern an das Gefühl als junger Vater, dass du immer denkst, du darfst es nicht verkacken, du musst dieses Kind beschützen und du diese Massen an Informationen einfach noch gar nicht so sortieren kannst.
Ja, ja.
Jedenfalls hatte ich das irgendwie so im Ohr, der Kinderarzt impfte, ging dann irgendwie kurz raus, um irgendwie den Aufkleber fürs gelbe Heft zu suchen und dann habe ich wirklich in diesem Spritzen- und Kanüleneimer rumgewühlt, um mir dieses Ding rauszuholen. Ja. Und im Nachhinein dachte ich nur so...
Und mitgenommen?
Ja, und im Nachhinein habe ich es natürlich dann weggeschmissen und mir auch im Nachhinein gedacht, hey, weißt du, du hättest dich so verletzen können noch an diesem Ding. Und das war einfach so, ist so eine, also aus meiner heutigen Weltsicht, so eine irre Annahme, mit so einer Nummer irgendwas bewirken zu können.
Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ich weiß auch noch, dass ich gerade bei den ersten beiden Kindern dieses ganze Impfthema total schwierig fand. Das wurde dann auch so aufgeblasen oft in der Elterncommunity, so die Impfentscheidung. Und die Vorstellung war, jedes Elternteil muss erstmal mehrere Bücher lesen und ihren eigenen individuellen Impfplan entwickeln. Man kann ja nicht einfach hinterherlaufen sozusagen dem, was eine medizinische Fachgesellschaft aufgrund von Studien und Datenlagen einfach empfiehlt. Ja? Man darf auch nicht da blind vertrauen, weil wer weiß, ob dann wirklich das Interesse des Kindes da an erster Stelle steht und das hat mich sehr, sehr belastet und ich habe teilweise, also bei mir hat das tatsächlich dazu geführt, dass wir Impfungen auch verzögert haben, dass wir im Namen von so einem individuellen Impfplan, der einfach Quatsch war, dann Impfungen hinausgeschoben haben, weil wir dachten, dann verträgt das Immunsystem unseres Kindes das vielleicht besser oder so, weil wir uns da so haben kirre machen lassen, weil ich wirklich so Angst hatte und das war ein richtig, richtig schwerer Weg für mich, auch rauszukommen aus dieser Denke, die gerade so ein bisschen in dieser natürlichen Elternschaftsbubble sehr präsent ist, quasi immer das Gefühl zu haben, jedes Medikament, das ich gebe, jede Impfung, die mein Kind bekommt, muss ich erstmal höchstpersönlich nochmal durchrecherchiert haben, ja? Also da kann ich mich auch nicht auf das verlassen, was ein Arzt sagt, sondern muss ich selber nochmal in die Primärquellen gehen und mir die Studien angucken und wer hat die eigentlich finanziert, ja? Und so, und dieser Argwohn, den man dann teilweise so hatte. Und da bin ich im Nachhinein auch so ein bisschen erschrocken, wie leicht man da reinrutscht, dieses medizinische Wissen dann auch so in Frage zu stellen Und ich war zum Beispiel bei meinen ersten beiden Kindern, als die klein waren, auch teilweise noch sehr viel zögerlicher mit sowas wie Schmerzmittelgabe und so, weil ich immer dachte, kein Medikament ohne Nebenwirkungen und so. Und da habe ich im Nachhinein echt manchmal so Schuldgefühle, dass dann meine Kinder da irgendwelche Globuli und wirkungslose Zuckersachen bekommen haben, weil ich irgendwie dachte, wir müssen es erst auf die sanfte Tour probieren, dann kann man ja später immer noch zu den Hämmern greifen, so, wo ich heute einfach sagen würde, ne, entweder mein Kind braucht Medizin oder es braucht keine Medizin. Und das ist aber auch eine Klarheit, die ich erst finden musste und entwickeln musste.
Ja.
Aber ich werde manchmal so gefragt, auch so in Interviews, ob ich irgendwas bereue an meiner Elternschaft, und Leute sind dann da oft eher so drauf aus, zu sagen, was hat die Erziehungsexpertin in Anführungszeichen verkackt mit ihren ersten Kindern und macht es jetzt besser. Und ich denke ganz oft, ich bereue jetzt nicht, weißt du, ob ich mal irgendwo vielleicht zu streng oder zu irgendwas war, sondern wenn ich tatsächlich nochmal in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich tatsächlich das anders machen. Ich würde sozusagen Ärztinnen und Ärzten da mehr vertrauen und sozusagen eine klarere Linie fahren, was Medizin und Schutz meiner Kinder angeht, und mich ja nicht so verunsichern lassen, was Impfungen, Medikamente, leitliniengerechte Behandlung von Kinderkrankheiten und so weiter angeht.
Voll. Okay. Ihr dürft uns gerne schreiben an podcast@nora-imler.de, was euch gefehlt hat oder was ihr anders seht. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu den Sponsoren unserer aktuellen Folge, und deswegen folgt etwas Werbung.
Ja, unsere aktuelle Folge wird unterstützt von Thekla. Das ist eine Bildungseinrichtung für professionelle Aus- und Weiterbildung im Bereich der Bindungspädagogik. Und was verbirgt sich da genau dahinter? Ihr könnt dort zertifizierte Ausbildungen machen in systemischer und bindungsorientierter Familien- und Paarberatung. Das heißt, wenn ihr Eltern, Paare, Familien begleiten wollt auf ihrem Weg hin zu einem Miteinander mit mehr Liebe, Wärme, Schutz, Geborgenheit. Wenn ihr eine professionelle Ausbildung machen wollt, die euch sozusagen auf der Basis von solidem, evidenzbasiertem Fachwissen befähigt, selbst dann auch Kurse und Beratungen anzubieten, dann seid ihr bei Thekla an der richtigen Adresse. Und Thekla-BeraterInnen sind mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern zu finden. Und das ist sozusagen eine gute Adresse. Das hat sich auch bei vielen Eltern schon so rumgesprochen, dass wenn man sozusagen nach guter Unterstützung sucht, dass man da bei den Thekla-BeraterInnen Hilfe und Rat und Unterstützung findet. Und wenn ihr so eine Ausbildung machen wollt, haben wir noch einen exklusiven Rabattcode für euch.
Genau, ihr haltet mit dem Code NI2025 die Chance auf 10% vollen Rabatt. Alle Infos zu Thekla. Thekla schreibt man mit H, also THEKLA.de. Da findet ihr mehr Informationen. Den Code packe ich euch in die Shownotes. Und auf thekla.de findet ihr eben einfach nochmal alle Informationen darüber, was für die Ausbildung, was für die Ausbilderinnen einfach so wichtig ist an einer geborgenen, an einer glücklichen Kindheit. Und wie man als Familie dahin kommen kann. Vielen Dank. Jetzt, liebe Nora, schauen wir noch ins geliebt beliebte Postfach, was die letzten Tage da wieder uns Schönes vorbeigebracht haben. Und zwar, Nora, zur Wünschefolge gibt es einen schönen Kommentar von Fräulein Schwarz. Sie schreibt: Mental Load-Tipp zum Thema Geschenke: Notizzettel im Handy für jedes Kind anlegen. Und wenn Wünsche geäußert werden, kann man es schneller reinschreiben, auch unterwegs. Und mein Kind ist auch total zufrieden, wenn er weiß, dass ich es da aufschreibe. Und zu den Anlässen kann man dann da immer reinschauen. Und daraufhin hat dann noch jemand geantwortet, das Ganze ist auf Spotify in den Kommentaren. Ich sag immer, komm, ich mache ein Foto davon, dann können wir es uns zu Hause nochmal anschauen, ob es noch immer so toll ist. Und wenn ja, dann kann man daraus ein Album auf dem Handy machen und hat eine Wunschliste. Erleichtert uns immer sehr diesen Weihnachts-Alle-Fragen-nach-Geschenken-Stress. Fand ich irgendwie ganz gut. Also ich muss sagen, ich habe auch sowas. Also ich sammle auch in so einer dunklen Ecke meines Handys. Auch sammle ich immer so, wenn mir halt irgendwas einfällt für die Lieben. Da bin ich dann oft ganz dankbar, wenn ich merke, der Geburtstag rückt näher, und dann sehe ich da plötzlich so ein, guck mal, das war doch immer vor 2 Monaten Thema. Das funktioniert bei mir auch ganz gut, ja.
Ja, cool. Ja, also uns haben Eltern teilweise auch ganz beeindruckende Screenshots geschickt von ihren Excel-Tabellen, die sie da führen über die verschiedenen Wünsche der verschiedenen Kinder. Also es scheint da deutlich organisiertere Familien zu geben. Und dann gibt es Familien wie unsere, die am 23. Dezember losgehen und mal gucken, was es noch so gibt. Nein, aber es ist total schön zu sehen, wie ihr da auch teilweise dann untereinander in den Kommentaren bei Spotify miteinander in Austausch kommt und euch Tipps gebt, wie es leichter werden kann mit den Weihnachtswünschen. Ich wollte noch auf eine andere Nachricht eingehen, die mich sehr berührt hat. Das war eine Reaktion einer alleinerziehenden Mutter auf eine Folge, die schon ein bisschen länger her ist. Wir hatten ja diese Folge gemacht vor gut 3 Monaten. Ich will da aber nicht hin, ne, wo es um Kita und Schulverweigerung ging. Mhm. Daraufhin hatte uns eine Frau geschrieben, sie sei alleinerziehende Mutter seit Geburt ihres Kindes und sie schrieb, er ist 3,5 und die Eingewöhnung in den Kindergarten war eine Katastrophe. Doch jetzt nach 5 Monaten und Verschlimmerung im Kindergarten anstatt Verbesserung und einen echt engen Tunnelblick habt ihr mir mit eurem Podcast echt die Augen geöffnet. Das war sozusagen die Nachricht, die sie uns schrieb. Und dann, und das fand ich so berührend, hat sie uns einige Wochen später nochmal ein Update geschrieben und hat sich nochmal gemeldet und schrieb, ich möchte euch jetzt eben nochmal eine Rückmeldung geben. Seit ich mein Kind aus dem Kindergarten genommen habe, geht es ihm so viel besser. Mittlerweile habe ich mit dem Kinderarzt und anderen Stellen Rücksprache gehalten. Es besteht Verdacht auf Autismus und er geht ab nächstem Jahr in einen integrativen Kindergarten. Vorher werde ich noch die Frühförderung einschalten, sobald die Eingliederungshilfe durch ist. Ich glaube, da bin ich jetzt mit ihm auf einem richtig guten Weg. Nochmal vielen Dank. Und das war so
super.
Besonders für mich einfach an diesem Beispiel so zu merken, na, die erste Nachricht klang auch noch so gestresst und belastet und in der zweiten Nachricht war dann so diese Klarheit spürbar zu sagen, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich habe mein Kind herausgenommen, wir haben Diagnostik angefangen, das ist jetzt unser Weg, ich glaube, wir kriegen das jetzt hin.
Super.
Und das ist was, was ich gern vorlesen wollte. Nicht primär, um uns jetzt auf die Schulter zu klopfen, sondern einfach, um auch aufzuzeigen, es lohnt sich wirklich, wenn man ein Störgefühl hat und merkt, einem Kind geht's nicht gut, dieses Gefühl nicht zu ignorieren, nicht in diesen Tunnelblick zu verfallen, im Sinne von, da muss er durch, das müssen alle schaffen, sondern wirklich manchmal auch zu sagen, wir müssen nochmal neu hinschauen. Vielleicht gibt es handfeste Gründe dafür, dass unser Kind in dieser Einrichtung gerade nicht ankommt. Vielleicht braucht es einen anderen Ort, eine andere Art der Begleitung. Das ist kein Helikoptern, das ist kein Überbehüten, das ist kein Verwöhnen, sondern das ist einfach gute, aktive, präsente Elternschaft. Und ja, das wollte ich einfach allen da draußen nochmal so mitgeben.
Und um die ringt man halt einfach manchmal mehr, manchmal weniger, um diese, diese Elternschaft. Genau. Cool. Vielen Dank, Nora. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.